Ja, wir haben unsere Gewohnheiten und Gewohnheiten können gut sein. Ich würde bitten, wenn wir vor der Predigt zum Gebet nochmal aufstehen können, soweit es euch möglich ist. Danke, Herr Jesus, dass wir hier heute sein dürfen. Es ist ein großes Vorrecht, seine Gnade auch in Gemeinschaft mit Geschwistern zu sein, dein Wort zu hören. Herr, so viele Christen haben gar nicht die Chance auf der Welt. Deswegen danken wir dir. Ich bitte dich auch jetzt für die Mitarbeiter im Kindergottesdienst, dass sie reden von deinem Wort, von dir und dass auch die Herzen der Kinder verstehen, worum es geht in deinem Evangelium. Dass sie in jungen Jahren schon an dich glauben und für dich leben als ihren Herrn und Heiland. Und segne auch uns und lass auch uns verstehen, was du möchtest, dass wir tun sollen. Amen. Ja, ich weiß nicht, wer ein Schwert hat, wer es mitgenommen hat. Ich hoffe, ihr seid alle bewaffnet oder anders gesagt, ihr seid nicht unbewaffnet jetzt. Ich habe also vor kurzem auch mal nachgelesen, wo ein Bruder, ein Bibelausleger gesagt hat, ihr dürft mich alle kritisieren, nur ihr müsst sagen, wo das in der Bibel steht, was ihr behauptet, wenn ihr mich kritisiert. Fand ich gar nicht so schlecht. Deswegen ist es wichtig, dass wir ins Wort Gottes reinschauen. Und wir sind jetzt in der Apostelgeschichte, Kapitel 19. Und jetzt können wir vielleicht gleich sehen, für die, die jetzt kein Schwert ergattert haben und keins dabei haben. Da heißt es so schön von Apostel Paulus, der in Ephesus sich aufhält und nach seiner Gewohnheit beginnt in der Synagoge von dem Evangelium zu reden, so wie es erst gewohnt war, wo ja auch schon ein Zeugnis Gottes ist. Und da lesen wir, das ist hier auch die Übersetzung, die ihr in den Gemeindebibeln habt, das ist die Schlachter. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Ja, hier hat der Apostel Paulus quasi den Anknüpfungspunkt genommen. Vorher hat er zwar etliche Jünger gefunden, Jünger des Johannes, die dann den Heiligen Geist empfangen haben, nachdem sie getauft wurden und Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte. Aber um das Evangelium einer größeren Schar bekannt zu machen in Ephesus, einer größeren Menge von Menschen, war er hier. Ja, Ephesus, eine Stadt, die sehr reich war, die wohlhabend war, die zu den 3 oder 4 bedeutendsten Städten der damaligen Zeit zählte, nach Rom, nach Antiochien, nach Alexandria. Ephesus gehörte also zu den größten und auch bekanntesten Städten im damaligen Reich. Und Paulus beginnt hier 3 Monate lang eine Lehrtätigkeit, könnte man sagen. Er führt Gespräche. Und ich finde es so schön, dass Paulus das gemacht hat, dass er gesagt hat, ich bin zwar ein Apostel für die Nationen, für die Heiden, aber trotzdem beginnt er erst einmal zu arbeiten dort, wo Juden sind, wo ein Zeugnis des alten Bundes ist. Er hat es nicht übergangen. Er sagt auch im Römerbrief, das Evangelium, es ist dem Juden zuerst, aber auch dem Griechen. Und daran hält er sich. Jetzt könnte man denken, wie schön, das ist alles ohne Probleme gelaufen. Vielleicht zeigen wir das nächste Bild, dass wir mal einen Eindruck bekommen von Ephesus. Das ist eine Konstruktion, ein Nachbau, wie wohl der größte Tempel ausgeschaut hat, das größte Gebäude in Ephesus, der Artemis-Tempel. Da kommen wir heute nicht dazu, das ist dann in der nächsten Predigt dran. Hier wurde der Göttin Artemis oder Diana geopfert und es war ein sehr mächtiger Bau. Vielleicht noch eins weiter, da sehen wir schon, was übergeblieben ist. Eigentlich nur diese eine kleine, also die Säule am rechten Bildrand ist quasi ein Teil von diesem ganzen Tempel. das ist passiert, so ist das Ganze zerstört worden. Ich weiß nicht, ob das Zeugnis des alten Bundes oder des Volkes Gottes im alten Bund, ob das auch so gering war, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht ein Bild. Aber auf jeden Fall hat sich die Situation in der Synagoge verändert. Und das wollen wir jetzt gleich lesen. Bitte die nächste Folie. Da heißt es, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Ich glaube, das ist etwas ganz Markantes, was der Apostel Paulus gemacht hat. Und ich bin nicht sicher, ob das jeder von uns auch so tun würde. Paulus merkt, es kommt Widerstand auf, eine Weigerung zu glauben. Es tritt Verleumdung auf, es wird schlecht oder übel geredet über den christlichen Glauben, der hier der Weg heißt. Und das ist jetzt immer die Frage für einen Evangelisten. Was mache ich? Ich will doch denen, die Christus noch nicht kennen, sagen, wie man zu ihm kommen kann. Hier sind doch Menschen, die wohl an die Bibel glauben. Zumindest das Alte Testament, das sie hatten. Hier sind ja keine Leute, die Atheisten sind. Trotzdem ist Widerstand da. Und was der Apostel gemacht hat, steht ja hier. Würden wir das auch so sehen? Oder würden wir einfach sagen, dann machen wir weiter. Das tut nichts. Vielleicht ist für manche auch die Überschrift schon ein Problem. Absonderung. Schaut mal ganz kurz hier rum im Gottesdienstraum. Hier seht ihr alles sauber aufgeräumt. Wir haben ja ein Team, das das wöchentlich macht oder zweiwöchentlich. Die sorgen dafür, dass gestaubsaugt wird, dass Stühle sauber gewischt werden, Fenster geputzt und vieles mehr. Ich denke, bei euch zu Hause ist es so ähnlich. Wo es aber unerlässlich ist, das ist, wenn ihr in ein Krankenhaus kommt. Da würden wir erwarten, dass es sauber ist, dass da gewischt wird, dass da nicht einfach Dreck rumliegt. Das ist wichtig, damit Menschen sich nicht anstecken, damit sie nicht kränker werden. Und so ist es auch im Worte Gottes. Wenn es nicht mehr möglich ist, an einer Stelle zu bleiben, weil man selber schmutzig wird, muss man den Ort irgendwann verlassen. Man kann nicht sagen, ich bleibe einfach dort. Das hat mir nichts an. Die Kranken im Krankenhaus würden das wissen. Wenn da überall Dreck rumliegt, Essensreste, vielleicht laufen da Ratten rum, da wird doch jeder von uns sagen, unmöglich. Da muss Ordnung gemacht werden. Entweder wird das Krankenhaus sauber gemacht oder ich wechsle es, ich gehe woanders hin. Paulus hat es so gemacht. Er hat die Jünger abgesondert, getrennt, er ging weg. Er konnte dort nicht länger bleiben. Und das ist jetzt das Zweite, was auch wichtig ist. Trennung heißt dann nicht nur vom Bösen weggehen, sondern das heißt in erster Linie zum Guten hin. Denn er hat die Möglichkeit, hier in einer Schule eines gewissen Tyrannus weiter zu lehren und zu predigen. Und zwar täglich. Gott hat ihm da eine Möglichkeit gegeben, dass er nicht aufhören musste oder auf den Marktplatz gehen musste. Nein, er konnte die Jünger schulen, unterweisen, ja, an diesem Ort. Also wenn man von dem Thema spricht, du musst dich trennen, du musst dich absondern, dann heißt es einmal weg von etwas, aber auch hin zu etwas. Vielleicht die nächste Folie. Was hat den Einfluss genommen auf die ersten Christen damals in Ephesus? Es war bestimmt etwas, was mit den Resten dieses Gebäudes zu tun hat. Der Tempel des Kaisers Hadrian. Dem Kaiser musste geopfert werden, man musste seine Autorität anerkennen. Ihr wisst ja, dass Christen sich geweigert haben, das zu tun, weil es gegen ihren Glauben war. Das war das eine, der Kaiser. Auf der nächsten Folie sehen wir, ja, die Artemis, diese Göttin, den Tempel haben wir schon gesehen, da sind die Menschen freiwillig hingegangen. Sie haben sich Hilfe erbeten, sie haben aber auch Dankopfer gebracht. Ihr musste auch Ehre bezeugt werden. Das alles wusste der Apostel Paulus genau. Kann es nicht sein für Christen. Das ist ja schon im Alten Bund verboten gewesen und erst recht im Neuen. Götzendienst ist bei den Sünden immer mit vorne angeführt. Bitte nochmal die nächste Folie. Möchten wir von dem sprechen, was Absonderung eigentlich ist, wenn wir das Wort Trennung und Absonderung schon gelesen haben. Wir finden das in schöner Weise zu Pfingsten. Als Petrus zu den Leuten, die zum Pfingstfest gekommen sind, sprechen konnte, da spricht Petrus zu ihnen und da heißt es: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, was ist wichtig? Eine Sinnesänderung muss da sein, eine Umkehr oder sagen wir dazu auch Buße. Und dann fordert Petrus diese Menschen auf, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Das ist das Trennende, nichts mehr zu tun haben mit dem Alten, mit den Sünden. Und jetzt kommt das Neue, wohin, wozu eigentlich? Um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Denn das war den Menschen ja aufgefallen, dass die Jünger anders waren. Sicher, einmal konnten sie es erkennen, weil diese Menschen jetzt in anderen Sprachen redeten. Aber sie haben sich auch anders verhalten, ganz ungewöhnlich. Die Spötter, das wissen wir, die haben auch ihren Kommentar gegeben. Aber das war der wichtige Punkt. Weg von etwas, hin zu etwas. Weg von dem Alten, hin zu dem Neuen. Und die Zeit war angebrochen, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgeteilt hat. Gehen wir vielleicht noch auf die nächste Folie. Und da sagt er etwas, wieder genau zu dem Thema. Zwei Verse weiter. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ich weiß, das ist auch ein Thema, worüber man vielleicht nicht so gerne spricht, vielleicht wird es auch nicht gehört, aber es ist ganz elementar für deinen Wandel als Christ, für dein Zeugnis als Jünger. Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr getrennt von diesem Geschlecht, von diesen Menschen, die böse sind. Und in der Situation wissen wir ja, da waren wohl Menschen auch drunter, die damals geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die sollten jetzt Buße tun und sollten das öffentlich zeigen in der Taufe. Petrus sagt, ihr könnt den Heiligen Geist empfangen, aber ihr müsst vorher das tun, ihr müsst euch trennen. Und die, die es getan haben, empfingen den Heiligen Geist, sie wurden getauft, sie bekamen Vergebung der Sünden und Gott hat sie nicht mehr zu diesem Volk zugehörig betrachtet. Bitte denk mal darüber nach, wie wichtig es ist, dass auch wir so einen Schritt tun. Darf ich diesmal als eigenes Zeugnis so sagen? Das Schöne ist, wir sind unter uns. Ich bin 77 zum Glauben gekommen. Ja, er sagt, es ist lange her, stimmt. Aber erst 1980 wurde ich getauft. Mach gar keinem anderen den Vorwurf, es liegt an mir. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es so wichtig ist, getauft zu werden. Als ich damals getauft wurde, habe ich wenig von Taufe verstanden. Ich wusste, es ist richtig und wichtig. Und es ist auch nicht das Entscheidende. Schau mal in die Apostelgeschichte rein. Als Paulus beispielsweise in Philippi ist, da haben wir die Lydia. Wie lange hat es gedauert, bis er Lydia getauft hat? Als er gemerkt hat, der Herr tut ihr das Herz auf. Oder nimm den Kerkermeister. Wie lange hat es gedauert, bis er getauft wurde? Mir scheint, wir haben manchmal diese Meinung, es muss jemand sich so im Glauben bewähren. Er muss quasi so ein bisschen auch zeigen, er ist wirklich gläubig. Und dann wird er getauft. Durch das, was wir jetzt in der Apostelgeschichte durchgenommen haben, in den Predigten, muss ich sagen, so ganz richtig, denke ich, ist diese Meinung nicht. Warum? Petrus hat auch nicht gesagt, Moment mal, heute ist der Tag von Pfingsten, jetzt machen wir mal eine Woche Schulung oder irgendetwas, was vielleicht an sich gut und richtig ist. Und dann, wenn ihr gezeigt habt, es ist alles in Ordnung, werdet ihr getauft. Ich verstehe es so und ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Die Taufe mit Wasser natürlich, steht eigentlich am Anfang von unserer Jüngerschaft. Können wir mal die nächste Folie zeigen? Da haben wir wieder einen Fall. Genau in Ephesus, da wo wir gerade sind, da waren diese Jünger des Johannes. Und die hatten den Heiligen Geist nicht empfangen. Paulus hat das irgendwo erkannt. Irgendwo hat er gemerkt, ihnen fehlt was. Denn gläubig waren sie wohl. Natürlich, Johannes hat ja auf den gewiesen, der nach ihm kommt. Nämlich auf Jesus. Und jetzt erklärt ihnen Paulus näher, wie es gehen kann, dass sie Christen werden. Und da heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Die waren gläubig, aber sie hatten das christliche Zeugnis noch gar nicht gehört. Das gehört natürlich dazu. Das Evangelium muss klar verkündigt werden, wie bei Petrus. Aber dann gibt es scheinbar nicht eine Wartezeit, Probezeit, Bewährungszeit. Nein, sie werden getauft. Und sie wurden auch getauft. Und dann kam der Heilige Geist auf sie. Sehr interessant. Vielleicht noch eine weitere Folie, wo wir das wiederfinden. Wenn du sagst, das verstehe ich nicht, ist mir auch neu, Helmut, und eigentlich bin müde von gestern, haben wir nicht ein anderes Thema, dann sage ich, ich glaube nicht, weil es zu wichtig ist. Das Wort Gottes legt an vielen Stellen sehr viel Wert darauf und bringt uns zwei wunderschöne Beispiele, auch aus dem Alten Bund. Und da sage ich, wenn der Heilige Geist sich so sehr müht, dass wir das verstehen, will ich es euch nicht vorenthalten. Wir haben ein Beispiel, einmal im Alten Bund oder zwei, aber jetzt das erste, und zwar Noah. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Da heißt es, er war tadellos, er war gerecht, er lebte mit Gott. Und das heißt für mich auch, er war nicht so wie seine Zeitgenossen. Er hat sich nicht an die Götzen gehangen. Gott konnte mit ihm handeln, denn er war in der Hinsicht getrennt von seinen Mitmenschen. Das war das eine. Wie hat Gott ihm jetzt geholfen? Wie hat er ihm, er hat weiterhin Segen geben können? Denn die Bosheit der damaligen Menschen war groß. So sagt uns das Wort Gottes. Auf der nächsten Folie sehen wir das. Da geht es um die Menschen, so zitiert Petrus, die damals lebten, in der Zeit Noahs. Und da heißt es von diesen Menschen, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi ist. Die mit mir damals getauft wurden, 1980, es sind ja noch, die Mehrheit ist noch da, Hilde, Ingetraut. Ihr wisst, über dem Taufbecken war ein schöner Spruch, Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Das war der Spruch über dem Becken. Hier sagt Petrus, was mit Noah passiert ist. Wie hat Gott ihn quasi für sich abgesondert? Er musste ihn trennen, Gott hat das Gericht angekündigt. Aber zu Noah hat er gesagt, dass er ihn retten möchte mit der Arche oder in der Arche. Und Petrus nimmt das als Beispiel her und sagt, schaut mal her. Was bei Noah passiert ist, das ist das, was die Taufe eigentlich bedeutet, in einem bildlichen Sinn. Es ist eine Rettung durchs Wasser hindurch. Ein paar Tage bevor die Flut kam, hatte Noah noch Kontakt mit diesen Menschen. Hat sie vielleicht wieder lachen gehört. Ha, jetzt ist die Arche bald fertig und wo ist das Wasser? Vielleicht spotten. Aber es hat nicht lange gedauert. Dann war er getrennt. Und einige Zeit später konnte er eine neue oder sagen wir gereinigte Erde betreten. Diese Menschen waren nicht mehr. Nur Noah und die anderen 7 in der Arche blieben über. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, sagt Petrus. Wie geht das? Eines ist die Taufe. Wenn wir jetzt die nächste Folie sehen, ist das zweite Beispiel aus dem Alten Bund, nämlich Israel in der Wüste. Da sagt Gott zu dem Volk, als sie ausgezogen sind, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Heilig heißt, getrennt vom Bösen, abgesondert für das Gute. Also in Gemeinschaft mit Gott und nicht in Gemeinschaft mit dem Bösen. So sollte Israel sein. Wenn wir die nächste Seite anschauen. Wie schreibt denn Paulus im ersten Korintherbrief von diesem Ereignis, was vorher passiert ist, nämlich als sie durchs Rote Meer hindurchgezogen sind? Da sagt er, ich will nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und dem Meer. Wie wurden die Israeliten getrennt von dem Götzendienst in Ägypten? Hätten sie dort bleiben können, wäre es möglich gewesen, Gottesdienst zu feiern und gleichzeitig um sich die Ägypter zu haben und den Götzen zu dienen. Gott sagt, es ist unmöglich. Mose forderte auch den Pharao auf, dass er dieses Volk ziehen lässt, damit sie ihrem Gott dienen. Aber wie wurden sie jetzt praktisch getrennt von dem Götzendienst in Ägypten? Da gab es Wasser. Ja, hier wird auch von der Wolke gesprochen, die sie geführt hat. Aber da gab es Wasser, wo sie erst nicht hindurch konnten, nämlich am Roten Meer. Und Gott hat dieses geteilt und sie konnten hindurch. Die Ägypter nicht, die ertranken, das wissen wir. Und als die Fluten wieder zurückgingen, da ließen sie etwas hinter sich, nämlich Ägypten. Da ließen sie das hinter sich. Ich weiß, es kommen viele Einwände. Waren die denn nachher sündlos? Keineswegs. Haben die nachher nicht ihren Unglauben gezeigt? Jawohl, richtig. Aber Paulus selbst sagt, diese Menschen wurden getrennt oder getauft auf Mose. Sie waren getrennt von Ägypten. Sie sind durchs Meer hindurchgegangen. Und da schreibt er den Korinthern, nebenbei gesagt, der Brief, der erste Korintherbrief soll in Ephesus geschrieben worden sein. Weiß auch nicht, ob Paulus sich da auch viel mit beschäftigt hat. Und das wäre das Anliegen. Wenn du getauft bist, dann danke Gott, lebe als Jünger Jesu. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann bitte sieh doch, wie wichtig es Gott ist, nicht nur dem, der hier vorne steht und zu dir spricht. Es ist Gott wichtig, dass du das tust, dass du beginnst, auf der Erde ein Jünger zu sein. Können wir noch eins weiter? Ja, hier war das große Theater in Ephesus. Hier wurden auch Gladiatorenspiele abgehalten, wohl auch Christen, soweit wir es aus der Kirchengeschichte wissen, wurden da zu Tode gebracht. Und die Menschen konnten zusehen und konnten jubeln und sich freuen. Ich glaube, es wird gesagt, ungefähr 24.000, 25.000 Menschen haben da hineingepasst. Und interessant ist, dass Paulus, wenn ihr dann weiter lesen würdet, im 1. Korinther 10, was wir gerade gehabt haben, dass er sagt, das Volk murrte und an einem Tag wurden 23.000 Menschen umgebracht von Gott. Das ist natürlich auch klar. Die Taufe ist der erste Schritt, aber nicht der einzige. In der Jüngerschaft geht es natürlich um viel mehr, aber es ist der Start. Wenn du mal weitergehst, hier sehen wir nochmal den Weg, das ist so die Hafenstraße, die zum Hafen geführt hat. Ephesus war auch deswegen sehr reich, weil es dort einen Hafen gab und weil dort viele Güter umgeschlagen wurden oder auch angeboten wurden auf dem Markt. Und die Epheser kannten also Gewürze, ich habe mal eine Liste gesehen, da hätten wir heute auch nicht mehr in der Küche. Also es ist nicht so, dass die Menschen damals, wie einer gesagt hat, die wussten ja von nichts Bescheid, die lebten ja noch in den Erdhöhlen. So war es garantiert nicht. Die waren damals hochentwickelt für ihre Zeit. Nicht alles, was wir technisch heute haben, war da. Aber die Menschen konnten einiges genießen und hatten einiges auch vor Augen, was auch wir heute kennen. Ja, gehen wir noch eins weiter. Was war denn jetzt das Ergebnis von der Arbeit von Paulus? Jetzt hat er die Jünger getrennt, abgesondert von der Synagoge weg und in der Schule des Tyrannus gelehrt. Was kommt denn dabei raus? Das ist oft die Frage von meinen Kindern, was habe ich davon? Was gibt's dafür? Weiß nicht, ich habe den Eindruck, das steckt in uns allen irgendwo drin, das ist auch bei mir da. Was hat man denn davon? Jetzt gibt man das eine auf, nimmt das andere, wie viel ist denn das wert? Ja, und das sagt uns die Schrift weiter, in Vers 10 dann, das geschah 2 Jahre lang, also dieses Lehren, dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Ach so, das, was oft gesagt wird, aber wenn du das tust, wenn du da eine Grenze ziehst oder von Gott ziehen lässt, ja, wie hören die dann das Evangelium? Ist doch gar nicht mehr möglich. Ich muss doch unter ihnen sein. Und zum Teil ist das Argument nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wie ich unter den Menschen bin. Ich muss doch zu den Menschen gehen und ihnen das Wort Gottes sagen. Und das stimmt ganz sicher. Aber wie ist deine Einstellung? Wie bist du dazu gestellt? Kannst du im Kreis der Spötter, der Verleumder sitzen? Psalm 1 sagt, es geht gar nicht. Hier heißt es sogar, dass durch diese Tätigkeit von Paulus, durch das Lehren und durch das Trennen von der Synagoge, die ganze Provinz Asien oder alle da drinnen das Wort des Herrn hörten. Und was haben die gehört? Können Sie uns nur vorstellen, dass Gott auch möchte, dass man sich vom Bösen trennt. Das haben die praktisch gesehen. Und wohl vielleicht auch vermutet, ah ja, da ist man dann untereinander, hat irgend so einen komischen Gottesdienst oder eine Andacht oder eine Predigt oder eine Lehrveranstaltung. Das war ein Zeugnis für sich. Das würde ich mir wünschen. Dass wir sagen können, durch das, was wir hier tun in Traunreuth, wird in ganz, ich glaube, Oberbayern ist gar nicht groß genug, so wie Asien, wird das Wort Gottes verbreitet und gehört. Und die Menschen wissen, wir sind irgendwo anders. Das mag sicherlich dem einen zum Spott sein, aber dem anderen vielleicht auch zum Nachdenken. Was ist denn da los? Und das ist, wenn wir uns hin zu Gott begeben und trennen von dem Bösen. Ja, gehen wir vielleicht dann mal ganz kurz auf dieses Asia ein. Da seht ihr, ja, das ist ziemlich an der Ägäis. Also ich glaube, man kann sehen, Asia ist lesbar. Ich kann es gar nicht deuten, glaube ich, bin ich nicht groß genug. Jedenfalls so in der Mitte drin von dem ganzen Bild in etwa ist Asia. Also eine große Provinz. Und das erstaunt mich. Paulus selbst, glaube ich, war nicht in jedem Ort in dieser Landschaft. Aber die Menschen haben das Wort gehört. Das hat sich ausgebreitet. Sicherlich auch begünstigt, weil damals der Verkehr zwar nicht mit Autos oder LKWs getan worden ist, aber die hatten gut ausgebaute Straßen. Die trieben Handel, da wurden Waren umgeschlagen, auf dem Markt wurde das Neueste ausgetauscht und es hat sich weiter verbreitet in dieser ganzen Gegend. Also, ich sage nur, preis den Herrn, dass es damals so ist und Herr, schenkt doch auch wenn jetzt Tittmoning dann als gemeint ist, dass wir in Oberbayern auch so bekannt sind. Nicht wegen uns, nein, das meine ich nicht, aber dass das Wort des Herrn gehört wird. Gehen wir vielleicht noch eins weiter. Wenn das getan wird, dann schenkt Gott auch Vollmacht, und zwar hier in der Weise, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Das hat Gott als Zeichen in seiner Gnade gegeben, dass klar war, hier ist Gottes Macht am Wirken. Menschen wurden frei, wurden gesund. Nebenbei, das ist ja auch das, was das Evangelium bewirken soll. Wir, die wir unter der Macht des Feindes, des Teufels waren, sind frei geworden. Und wir sind auch gesund geworden. Mindestens an der Seele. Und das ist auch hier passiert. Und wenn das passiert, dass Gott sichtbar wirkt, dann ist auch immer etwas anderes dabei. Der Feind tritt auf den Plan und will dieses Zeugnis zerstören. Immer wenn das Evangelium in Vollmacht verkündet wird, ist der Teufel auch mit dabei. Er will sich sein Feld nicht einfach so streitig machen lassen. Das wissen wir doch. Und so passiert es dann auch. Nächste Folie. Ja, da waren einige Menschen, die haben das wohl bei Paulus gesehen. Und da heißt es jetzt von diesen, es versuchten aber auch etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Die haben wohl gedacht, das geht jetzt so, wie bei Paulus. Da ist kein Unterschied, wir können das auch. Irgendwie hat es wohl nicht funktioniert, denn sie kommen jetzt mit einer Formulierung, einem Spruch, ich weiß nicht, ob es ein Zauberspruch ist, den sie so gebraucht haben, aber hier nehmen sie es quasi wie so eine Formel her und sagen, wir beschwören euch bei dem Jesus, aber interessant, dann sagen sie, den Paulus verkündigt. Also mit Jesus haben wir eigentlich nichts am Hut, aber gut wäre es, wenn er in unseren Diensten arbeiten würde. So, wir könnten Jesus schon gebrauchen, aber nur so, wie wir es wollen. Nämlich, dass er diese Dämonen, diese Geister vertreibt. Ich hoffe, wir sind nicht auf der gleichen Linie wie diese Zauberer, wie diese jüdischen Beschwörer, dass wir sagen, Jesus ja, Jesus Christus ist in Ordnung, aber bitte nur so, wie ich es möchte. Nur genau in der Art und Weise, wie es mir in den Kram passt und wie ich mir es vorstelle. Das andere brauche ich nicht. Klar, die sind hier nicht gläubig, aber mir hat es auch zu denken gegeben. Herr, wie ist es bei mir? Will ich dich nur dann, wenn es mir in den Kram passt? Oder auch, wenn es mir nicht passt? Ja, diese Menschen, nächste Folie bitte. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, sein Name, die dies taten. Also die waren schon religiös. Das war der jüdische hohe Priester, der hatte eine große Autorität, einen großen Einfluss im Judentum, wohl auch in der Synagoge, wo wir eben gehört haben, dass dort Widerstand war. Und auf der nächsten Folie wird dann deutlich, wie es weitergegangen ist. Die Finsternis reagiert. Also ich kenne wenig Christen, die sagen, der Teufel existiert gar nicht. Ich hoffe auch, ihr sagt es nicht. Oder es gibt keine bösen Geister, es gibt keine Dämonen. Das wäre ja Unsinn. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass es so ist. Aber hier antwortet die Finsternis auf diese Beschwörer. Und da heißt es, aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Das ist es, was uns neu wundern darf. Die Finsternis kennt Christen sehr wohl. Und ich hoffe, wir haben das beherzigt, was Paulus im Epheserbrief schreibt, dass wir die Waffenrüstung Gottes anhaben. Dann sagt der Feind nicht, wer bist du? Dann kann er uns vielleicht mit feurigen Pfeilen mit seiner List treffen. Aber so wird er nicht antworten. Aber diese Menschen, die sich anmaßen, die Kraft Gottes zu gebrauchen oder zu missbrauchen für ihr Werk, die werden von dem Geist gefragt. Ja, wer seid denn ihr? Und dabei bleibt es nicht, nämlich gleich drauf passiert Folgendes. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Mit der Finsternis sich anzulegen, sollten die nicht tun, die gar nicht zum Herrn Jesus gehören. Wir haben auch nicht den Auftrag. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben den Auftrag zu sagen, es muss eine Trennung sein vom Bösen. Wir müssen hin zu Gott. Wir müssen zum Guten, zu dem, der heiligt, der reinigt und der uns in Gnade auch Jünger sein lässt und als Jünger wachsen lässt. Aber diese Menschen haben davon wohl gar nichts gehört und verstanden. Und das Ergebnis ist, dass sie nackt, unverwundet aus dem Haus fliehen müssen. Ja, so kann es ausgehen. Bitte die nächste Folie. Wir kommen jetzt gleich drauf, was das für eine Auswirkung auch hatte auf Ephesus und Damit ihr euch mal vorstellen könnt, die Größe von dieser Stadt, habe ich hier vergleichsweise, das ist ungefähr 100 nach Christus, also Ende des ersten Jahrhunderts, die Einwohnerzahlen verschiedener Städte aufgeschrieben. Wenn wir mal Nazareth, die Stadt, wo Jesus lebte, wo er aufwuchs, nehmen, mit 400 Einwohnern, Kapernaum am See von Galiläa, genauso Tiberias, also Kapernaum 1000, Tiberias 10.000, Pompeji, das Jahr 79 nach Christus, müsste man so sagen, war natürlich vor 79, nicht nachher, untergegangen ist durch den Vesuvausbruch, 10.000 Einwohner, Antiochien in Syrien, das war 90.000, Smyrna müsste uns bekannt sein aus der Offenbarung, aus den Sendschreiben, auch 90.000 und Ephesus immerhin 200.000. Also Traunreuth ist da vergleichsweise klein. Also wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen damals überhaupt auf der Erde waren. Alexandria dann mit 250.000, Rom natürlich, die mit den meisten Einwohnern 450.000 und Jerusalem geschätzt 100.000. Ja, also da seht ihr schon, dieses Ephesus, es war eine Großstadt, es war nicht irgendwo ein ländliches Gebiet. Und wenn wir jetzt weitergehen, sehen wir, was das für Ephesus bedeutet hat. Dieses Ereignis mit diesen jüdischen Beschwörern, es wurde bekannt. Da heißt es, das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Das ist dann die Auswirkung, die Schöne. Die Menschen haben, ich hoffe, Ehrfurcht bekommen. Furcht bekommen, mit Gott ist nicht zu spaßen, für seine Zwecke ihn zu missbrauchen, das kann schlimme Folgen haben. Und in Ephesus wurde das allen bekannt. 200.000 Einwohner. Welch ein Evangelisieren, welch eine Gnade, die Gott dazu gegeben hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir würden Luftsprünge machen, wenn wir sagen könnten, hier in Traunreuth ist der Herr Jesus allen bekannt. Ich glaube, wir haben so ein bisschen über 20.000, wenn ich es richtig gelesen habe. Und hier ist die zehnfache Menge. Das sind die Konsequenzen. Ja, gehen wir noch eins weiter. Es hat nämlich nicht nur Auswirkungen gehabt auf die Einwohner in Ephesus, sondern auch auf die Gläubigen selbst. Welche? Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Wie schon gesagt, die waren kulturell damals nicht Hinterwäldler, die saßen nicht wie vielleicht unsere Vorfahren, die Kelten oder Bajuwaren, ich weiß nicht, ob es damals schon gegeben hat, aber auf jeden Fall, die hier in Bayern gewohnt haben. Wenn ihr mal schaut, was die alles kannten, den Rest haben wir auf der nächsten Folie. Das ist natürlich nur der Rest dieser Celsus-Bibliothek. Tausende von Büchern waren da drinnen. Neben Alexandria, wo es auch eine Bibliothek gab, die größte Bibliothek im damaligen Römischen Reich, da wurden die Wissensschätze aufbewahrt. Die Leute wussten was. Ja, nicht nur Naturwissenschaft, da ging es auch um andere Dinge. Vielleicht hieß es damals nicht Esoterik oder vielleicht hat es einen anderen Titel gehabt. Aber sowas gab es natürlich auch. Wie opfere ich der Artemis, so dass ich erhört werde? Könnte ich mir vorstellen, dass so ein Titel gelautet hat. Ja? Die Menschen haben sich mit dem beschäftigt. Ja, und die gläubig wurden in Ephesus, die kannten das. Und wir haben auch gelesen, sie bekannten auch, was sie getan haben. Und was passiert dann, als sie das erkennen? Sagen sie, ja, war halt so, können wir nichts machen, lass mal bestehen. Die Reaktion ist folgende, und das sehen wir gleich. Viele von denen aber, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Vereinfacht gesagt, die haben sich von dem getrennt. Sie haben gesagt, das sind Dinge, die können wir nicht einfach so stehen lassen. die sind bei uns im Haus. Vielleicht beschäftige ich mich persönlich nicht damit, aber andere, die ins Haus kommen oder im Haus leben, weg damit. Zauberei, damit will ich nichts zu tun haben. Das war die Wirkung auf die Gläubigen. Das können wir natürlich jetzt nicht erwarten von den Ungläubigen, ist klar. Die sehen das wohl anders. Ja, und wenn's, das ist Trennung vom Bösen. Wie kommen wir jetzt zur Vollmacht? Das ist eine Frage. Wir haben gesehen, der Apostel Paulus hatte Vollmacht und er hat es auch gelebt. In seinem Leben konnte man das deutlich erkennen. Die jüdischen Beschwörer hatten genau das Gegenteil. Die waren unmächtig. Die konnten nicht die bösen Geister austreiben in dem Namen Jesu oder dem, was Paulus verkündigt hat. Und jetzt bleibt für uns die Frage, wie kriege ich Vollmacht? Ich möchte doch Gott gerne dienen. Ich möchte doch, dass er durch mich wirken kann. Und da habe ich drei Stellen gefunden, die mir wichtig sind, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und sie haben alle mit einem zu tun. Vollmacht kommt aus dem Wort Gottes. Es ist nicht das Einzige. Wir müssen in Gemeinschaft sein mit Christen, wir müssen beten. Aber erstmal kommt Vollmacht aus dem Wort Gottes. Und Paulus selber sagt uns das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was Paulus scheinbar ganz klar war: Ich bin Botschafter für Christus. Wenn ich den Menschen das Wort Gottes weitersage, ist es nicht nur so, dass ein Mensch, also der Saulus oder später Paulus, zu denen spricht, dann ist es Gott selbst. Gott selbst ermahnt durch uns. Und ich bin auch so froh, dass er da nicht aufhört. Ermahnung hat ja auch bei uns was Negatives. Man könnte vielleicht auch hier Ermutigung setzen. Aber es geht weiter und das ist das Schöne, was mich neu begeistert hat. Paulus sagt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Es ist nicht so von oben herab. Du machst es nicht. Es ist nicht, ah, schau her, du hast gesündigt. Ich sehe es eher so, bitte, bitte, nimm das Wort Gottes an. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um dein ewiges Schicksal. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist mir neu wieder groß geworden beim Lesen. Ermahnen heißt dann in dem Falle auch bitten. Bitte vertrau dein Leben Jesus ganz an. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist nicht jeder hier heute im Gottesdienst, der das getan hat. Durchaus möglich. Dann möchte ich sagen, bitte, bitte, tu es. Mach es fest. Ich werde nachher noch mal ein paar Fragen haben. Und du kannst mich ansprechen, sicherlich auch andere Geschwister, wenn du möchtest, oder vom Leitungskreis, wo du auch denkst, der dir helfen kann, der schon Christ ist. Aber bitte, bitte, lass dich mit Gott versöhnen. Lass die Chance nicht aus. Die nächste Folie zeigt uns wieder etwas von Vollmacht. Da schreibt der Apostel Johannes, der Jünger, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Von welchem Zeugnis, von was spricht hier Johannes? Er spricht von dem christlichen Zeugnis, das wir hier im Wort Gottes haben. Wer nicht auf das Wort Gottes hört, wer nicht auf das, was die Apostel uns überliefert haben, hören möchte, der, so sagt Johannes, ist dem Geist des Irrtums anheimgefallen. Gut, er hat es aber nicht alleine so, sondern es ist dann so, wer hört, der hört auch auf den Geist der Wahrheit. Der hört auch auf das, was Gott sagt. Und als dritten Zeugen in der nächsten Folie haben wir Petrus. Also Paulus, Johannes, Petrus. Da sagt Petrus von dem Wort Gottes, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das ist ja das, was ich auch früher geglaubt habe, bevor ich hier in der Gemeinde war. Ja? Und auch als ich das erste Mal gekommen bin, mir ist aufgefallen, es sind so viele nette Menschen da in der Jugend, aber die haben alle irgendwo einen Tick. So nette Menschen, die gehen daher, nehmen die Bibel und sagen dann noch, was sie erlebt haben in der Woche mit einem Bibelvers und mit Jesus und mit Gott. Da habe ich gesagt, also irgendwo, das kann doch nicht sein. Es war so. Ich habe gesagt, also so nette Leute, aber die sind alle irgendwo, die haben irgendwo einen Schlag weg. Ja, das ist so. Ich habe das denen auch später sogar gesagt, aber ich denke, das Wichtige war, sie haben nicht nur mit mir geredet, das war auch wichtig, aber sie haben auch für mich gebetet. Und das hätte ich ja nie geglaubt damals. Dass dieses Wort quasi dadurch zustande gekommen ist, nicht weil Menschen sich Gedanken gemacht haben und überlegt haben, wie können wir jetzt heilige Leute machen, jetzt lassen wir uns was Schönes einfallen, sondern dass es Gottes Wille war und Gottes Wort ist und dass Menschen das aufgeschrieben haben. Sie waren getrieben vom Heiligen Geist. Gott hat es ihnen eingegeben. Und deswegen haben sie geredet und auch nur dieses haben sie uns weitergesagt. Wenn du Vollmacht willst und das nicht glaubst, dann denke ich, kriegst du ein Problem. Ja, gehen wir vielleicht noch weiter. Wir sind nicht alleine. Gott hat seinen Geist zu Pfingsten gegeben, einmal auf die Jünger, aber auch in die Jünger hinein. Ja, das ist das Schöne. Der Heilige Geist, er ist in uns, wenn wir glauben an das Evangelium, aber er ist auch unter uns. Das war ja auch eine Frage, die ich mal bewegt habe vor mir. Wie ist es? Es kommen jetzt Christen zusammen zum Gottesdienst beispielsweise, aber es sind auch Menschen da, die noch nicht glauben. Kann dann der Heilige Geist wirken? Also Frage, muss das eine 100% Christen-Zusammenkunft sein oder können auch ein paar Prozent andere dabei sein? Naja, der Heilige Geist wohnt nur in denen, die an das Evangelium glauben, das ist schon richtig. Aber er ist auch unter uns, selbst wenn nicht die 100% Lösung da ist. Nein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in eurer Mitte. Und welchen Dienst, welche Hilfe gibt der Heilige Geist uns? Und da schreibt Johannes in seinem Evangelium Folgendes. Wenn jener kommen wird, nämlich der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vielleicht können wir auf der nächsten Folie sehen, was der Herr uns da sagen will, welche Hilfe wir haben. Der Jesus selbst bezeugt gegenüber seinen Jüngern, kurz bevor er weggeht, sagt er zu ihnen, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Der Herr sagt den Jüngern, wenn ich mal nicht mehr unter euch bin, werdet auch ihr erleben, was der Hass der Welt ist. Und hier sagt er, was die Natur ist. Sie hassen ihn eigentlich ohne Ursache, wegen der Werke. Würden sie das nicht tun, sagt der Herr sogar, sie hätten keine Sünde. Auf der nächsten Folie. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Das macht es wieder dringlich, dass wir das Wort Gottes und das Evangelium weitergeben. Wir können nicht sagen, die Menschen sind deswegen ohne Sünde, weil sie zu wenig wissen. Der Herr sagt, wenn er nicht gekommen wäre, dann könnte man darüber reden, ob das Sünde ist. Aber nicht nach dem Zeugnis, das er gegeben hat. Und sein Zeugnis soll ja in uns und durch uns bekannt werden und klar dargestellt werden. Sie hätten keinen Vorwand, aber es ist leider nicht so. Es ist wirklich Konjunktiv. Gehst du noch eine Folie weiter? Oh, ich glaube, das ist, kannst du mal eins zurück? Dann ist, okay. Die Sünde, das hat der Herr Jesus gesagt, ist, dass sie nicht an ihn glauben. Die Gerechtigkeit, so sagt der Jesus, ist, dass er zum Vater geht und die Menschen ihn von da an nicht mehr sehen werden und würden. Schön ist, dass die Bibel uns sagt, wir sehen Jesus. Aber das Letzte, was Menschen von, und zwar ungläubige Menschen, von ihm gesehen haben, das war, dass er am Kreuz gestorben ist und vielleicht noch, dass er ins Grab gelegt wurde. Das war das letzte Mal, wo er gesehen werden konnte von der Welt. Und dass er gestorben ist, das war Gottes Plan. Aber auch, dass er auferstanden ist und dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, das war Gottes Gerechtigkeit, so zu handeln. Es war gerecht von Gott, dem Vater, seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken und ihm einen Platz zu seiner Rechten zu geben. Das ist gerecht. Wir sehen Jesus, die Welt kann ihn nicht sehen. Für sie ist er weggegangen. Für sie ist jetzt Finsternis. Es ist Nacht. Gehst du noch eins weiter? Was ist denn das Gericht? Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Er führt noch einige Kämpfe, aber es steht fest, sein Gericht wird kommen. Er ist besiegt. Und da heißt es im Hebräerbrief auch so deutlich, dass Jesus durch seinen Tod oder durch den Tod den zunichte macht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Das war ein Zweck, ein Ziel seines Todes, den Teufel zunichte zu machen. Auch wenn der Teufel und seine Armee, seine Dämonen noch Kämpfe führen, sie werden verlieren. Das steht fest. Wenn du noch mal gehst. Meine Fragen zum Schluss. Die erste musst du noch mal klicken. Bist du schon ein Jünger von Jesus? Wenn nicht, bitte, bitte, mach's doch fest. Warum nicht heute? Warum weiter wegschieben? Bist du getauft auf den Namen des Herrn Jesus? Du sagst, ja, kein Problem, ich bin Jünger oder ich bin gläubig, ich habe mich bekehrt. Bist du auch getauft? Hast du dich getrennt von dem Bösen hin zum Guten, hin zu dem Allmächtigen? Stehst du treu zu Jesus Christus? Also wenn ich fragen würde, glaubst du an ihn? Das ist das eine, aber sind wir ihm auch treu? Und dann, bist du verwurzelt im Wort Gottes? Wir haben gesehen, Paulus hat in Vollmacht gedient. Die jüdischen Beschwörer, die konnten nur ihre Unmacht deutlich machen. Wenn du Vollmacht möchtest, dann musst du auf jeden Fall im Wort Gottes verwurzelt sein. Paulus war es. Und ich glaube, er hat viel die Bibel studiert und gebetet. Ja, kann der Heilige Geist in dir wirken? Diese Christen in Ephesus mussten sich trennen, auch von Dingen, die sie vorher mal gerne wohl getan haben oder zumindest getan haben, weil sie gedacht haben, es ist gut. Gibt es da Dinge? Das Wort Gottes ist sicherlich eine Hilfe, was wir da tun sollen. Und das ist dann die Frage, hast du dich getrennt vom Bösen? kannst du eben ein wirksames Zeugnis sein, damit der Heilige Geist nicht gedämpft oder betrübt wird. Ja, und dann, ja, ich habe die Frage so formuliert, sag auch gleich warum. Liebst du den, der dich so sehr liebt? Der Jesus hat alles getan für dich und für mich, ganz egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Er möchte, dass du zu ihm kommst. Und im Hauskreis lesen wir die Offenbarung. Und bei den Sendschreiben finden wir als erste Gemeinde die Gemeinde in Ephesus. Und der Jesus kann dort viel loben, aber eines geht ihm ab. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und so ist es auch eine Frage an mich. Und ich habe auch nicht geschrieben, liebst du den Herrn Jesus so, wie er dich liebt? Ich glaube, das versteht sich so von selbst. Da müsste ich sagen, oh Herr, ich habe da wirklich, da möchte ich nichts mehr antworten, weil wie soll das? Aber liebst du ihn? Ja. Und vielleicht will mir eins weitergehen. Das wünsche ich dir. Gott segne dich. Der Apostel schreibt im 1. Korinther, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Wir brauchen viel Gnade, auch bei dem Thema. Und bitte denk daran, du hast jetzt vielleicht eine Frage. Vielleicht sagst du, oh Helmut, ich habe nichts verstanden. Oder du hast ja gar nicht recht. Dann wäre es doch schön, wenn wir miteinander reden könnten. Vielleicht ergibt sich dann das eine oder andere. Sprich mich oder sprich uns an. Vielleicht willst du auch nur sagen, ich weiß nicht, wie ich zu Gott kommen kann. Erklär es mir. Sprich mich oder uns an. Und das Letzte ist, danke euch für die Geduld beim Zuhören. Ist nicht immer selbstverständlich. Ich weiß es, ich bin selbst Zuhörer hin und wieder. Amen.